Kommen wir zum Punkt, die Strafe. Wenn der rechtliche Tatbestand geklärt ist, spricht das Gericht die Strafe aus. Was ist die Strafe? Sie ist zunächst und ganz einfach die Schädigung des Delinquenten an seinen heiligsten bürgerlichen Rechten. Insofern kommt das Recht da quasi, das Recht bekennt sich zu dem, worum es hier geht. Freiheit und Eigentum. Das sind die Grundrechte von Anfang an gewesen. Was ist die Strafe? Die Schädigung des Delinquenten an Freiheit und oder Eigentum. Dem wird ein Schaden zugefügt. An dem, worum es ihm in seinem bürgerlichen Dasein am meisten gehen muss. Und die Schädigung, die da passiert, ist in aller Abstraktheit auch der Zweck der Strafe. Sonst nichts. Die Schädigung des Delinquenten stellt das Recht, das verletzte Recht wieder her. Die Schädigung des Delinquenten, ihm wird die Gewalt angetan, die er freiwillig nicht respektiert hat. Das Recht beweist, dass es gilt. Es zeigt seine Überlegenheit über den Willen, der es missachtet hat, indem es ihn schädigt. Punkt. Das mag sich die Welt normalerweise in der Abstraktheit nicht klar machen. Alle denken, die Strafe müsste doch für was gut sein. Manche denken, die Strafe müsste gut sein, wäre eine Wiedergutmachung. Aber eine Wiedergutmachung ist die Strafe überhaupt nicht. Mal abgesehen davon, dass manche Sachen gar nicht so leicht wieder gut zu machen sind. Wie körperliche Schädigung oder Mord oder so. Soweit es Wiedergutmachung gibt und soweit Wiedergutmachung geht, an Eigentumsfragen, ist der Schädiger sowieso dazu verpflichtet, und zwar zivilrechtlich, in einem ganz anderen Prozess. Das Strafrecht hat damit nichts zu tun. Das ist fertig, wenn die Strafe ausgesprochen und verhängt ist. Eine Wiedergutmachung an dem, das ist die Wiedergutmachung am Recht, die Wiedergutmachung am geschädigten anderen bürgerlichen Subjekt, die Wiedergutmachung ist eine privatrechtliche Frage, die wird getrennt davon geregelt, wenn der Schädiger überhaupt dazu in der Lage ist. Dann gibt es die Meinung, die Strafe wäre gut zur Abschreckung. Zur Abschreckung anderer, dieses oder jenes Verbrechen zu begehen. Es ist schon klar, wenn es darum ging, wäre das Strafen das Fruchtloseste, was man sich vorstellen kann. Es werden ja offensichtlich die Verbrechen nicht weniger durch die Strafe. Und Abschreckung hat immer das Komische an sich, die tut so, als ob der Verbrecher davon ausgehen würde, dass er gefasst wird. Und wenn der Verbrecher davon ausging, dann hätte er es gleich gelassen. Der geht natürlich davon aus, dass er jedenfalls nicht gefasst wird. Andere dumme Verbrecher werden gefangen. Aber wer ein Gesetz übertritt, geht davon aus, dass er nicht erwischt wird. Und deswegen ist das Faktum, dass die bestraft werden, natürlich kein Mittel, Verbrechen zu unterbinden. Dritter Nutzen. Die Strafe soll gut sein zur Erziehung der Verbrecher. Ja, er wird bestraft, dann lernt er es. Aber auch das ist ein Missverständnis der Sache. Die Strafe ist mit sich selber fertig, wenn sie die Schädigung am zu Bestrafenden durchzieht. Ob das dem eine Lehre ist, was ja sein kann. ob es ihm keine Lehre ist, ist der Strafe erstmal egal. Und der Umstand, dass natürlich die Gefängnisse die Warnschulen des Verbrechens sind, nimmt die strafende Staatsmacht zur Kenntnis und geht damit in der Weise um, dass sie die Strafen tatsächlich öfters durch Maßnahmen der Resozialisierung, zum Beispiel durch eine Berufsausbildung im Gefängnis, ergänzt. Aber wohlgemerkt, da wird die Strafe durch eine Resozialisierungsmaßnahme ergänzt. Es geht nie gibt es das, dass die Resozialisierung der Zweck ist und die Strafe ausfällt. Umgekehrt gibt es sehr wohl, dass die Resozialisierung ausfällt, die Strafe aber nicht. Das macht deutlich, das Strafen ist nicht dasselbe wie Resozialisieren, sondern das Strafen ist eine Sache für sich. Und ob man dabei dann auch noch Maßnahmen zur Wiedereingliederung der Verbrecher ins Berufsleben ergreift, ist eine zweite Frage. Und weil Sie wissen eben, dass die im Gefängnis waren, schon deswegen immer wieder Verbrecher werden, tun Sie da ein bisschen was. Aber das ist die Begleitmusik, die Ergänzung zum Strafen, aber nicht der wahre Zweck des Strafens. In der Strafe offenbart sich das bürgerliche Recht als ein reines Gewaltverhältnis. Die gewaltsamen Setzungen, die für die Bürger verbindlich sind, verlangen Gehorsam. Und wer den nicht bringt, kriegt eine gewaltsame, eigentlich für den bürgerlichen Verkehr unmögliche Schädigung beigebracht. Ihm wird Eigentum ohne Tausch weggenommen. Ihm wird sogar seine Freiheit, das erste Grundrecht, auf Zeit entzogen. Dabei ist die Höhe der Strafe auch nochmal zur Erinnerung an diese Besonderheit des ganzen Sektors. Dabei ist die Höhe der Strafe elaboriert in einer super diffizilen Preisliste für Verbrechen. Ja, von der Bewährungsstrafe ohne Einsitzen über ja, quasi in Monatsabständen bis lebenslänglich. Dabei ist die Höhe der Strafe oder in der Höhe der Strafe reflektiert sich nicht die Größe des Schadens an Leib und Leben anderer, die einer anrichtet, sondern in der Höhe der Strafe wird die Wertigkeit des Rechtsguts bewertet, gegen das verstoßen worden ist. Da wird bewertet gegen ein wie hochgehängtes Recht hier ein Verstoß vorliegt. Dazu passen dann zum Beispiel Diskussionen in Deutschland vor einiger Zeit. Da hieß es, das geht ja nicht, dass bei uns Ladendiebstahl härter bestraft wird als Körperverletzung. Jetzt muss man denken, das sind wir, merkt man ja, Eigentum ist sauhoher Wert, Eigentumsverletzungen werden sehr ernst genommen. Herr Kriegmann mal gesagt, quasi die Unverletzlichkeit der Person, körperliche Unversehrtheit der Bürger im Verhältnis zueinander, diese Unverletzlichkeit der Person muss doch eigentlich höher bewertet werden im Recht als quasi die Unantastbarkeit einer Sache. Ja, und da gab es mal eine Diskussion, so geht es doch nicht. Aber da merkt man das. Strafen reflektieren die Wertigkeit des Rechtsguts und natürlich auf der einen Seite und natürlich die Entschlossenheit des Rechtsbruchs auf der Seite des Täters. Also das klare Bewusstsein, die Verstocktheit und so zu. Deswegen ist auch klar, das schlimmste Verbrechen ist der bewusste Angriff auf die Staatsmacht. Das schlimmste Verbrechen ist das, was nicht um eines Eigentumsvorteils willen verbrochen wird, begangen wird, sondern was auf das Recht selber losgeht und seine Legitimität bestreitet. Aller Angriff aufs Recht der um eines Vorteils im bürgerlichen Sinn begangen wird, hat sozusagen den Verstoß gegen das Recht bloß implizit drin. Während Terroristen, Revolutionäre den Angriff aufs Recht als die falsche Ordnung machen und als solche natürlich die schlimmsten Verbrecher sind, weil sie gezielt das Recht nicht gelten lassen wollen. Der Bruch heißt dann Hochverrat. So, jetzt habe ich eigentlich bloß noch einen Punkt, nämlich mit diesem Idealismus im Strafrecht, mit diesem Idealismus beim Delinquenten das Rechtsbewusstsein zu unterstellen, bei ihm vorauszusetzen, dass er einen Willen zum Recht hat, gegen den er verstoßen hat. Mit diesem Idealismus liegt die Strafjustiz gar nicht schief. Ich habe vorhin gesagt, die unterstellen das einfach, egal ob der Täter das hat oder nicht. In aller Regel hat er es. Denn davon war ja jetzt die Rede. In dieser bürgerlichen Gesellschaft kann man sich überhaupt nur bewegen, als Eigentümer betätigen, sei Eigentum mehren, indem man sich des Rechts bedient, indem man die eigenen Interessen rechtsförmig macht, eben in Verträge gießt. Man kann seine Anliegen überhaupt bloß durchsetzen, indem man sich des Schutzes der Staatsmacht für die eigenen berechtigten Anliegen versichert. Also nach dem Kadi ruft, wenn ein anderer Vertragspartner der eigenen Auffassung nach nicht tut, wozu er verpflichtet ist. Das alles führt dazu, dass die Leute wirklich die staatlich verfügten Regeln des Verkehrs als vernünftige Maximen ihres Verkehrs akzeptieren. Sie übernehmen das Recht. Sie übernehmen die Vorschriften in ihren Willen und entwickeln ein Rechtsbewusstsein.